Guten Morgen, ich begrüße Sie alle herzlich und möchte wie angekündigt über Jakobus 5, Vers 1 bis 6 sprechen. Da heißt es nun wohlan, ihr Reichen, weinet und jammert über die Drangsale, die über euch hereinbrechen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis wider euch und euer Fleisch verzehren wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, welcher von euch zurückbehalten worden ist, schreit laut, und das Rufen der Schnitter ist vor die Ohren des Herrn der Heerscharen gekommen. Ihr habt auf Erden wollüstig und üppig gelebt, ihr habt eure Herzen gesättigt am Tage der Schlachtung, ihr habt den Gerechten verurteilt, getötet, er widersteht euch nicht. Ich nehme an, Sie kennen das Sprichwort, Geld regiert die Welt, und ich nehme an, Sie stimmen dem zu. Dann ist natürlich die Frage, ob das auch für Ihr Leben gilt, dass Geld Ihre Welt regiert oder meine, oder ob da andere Maßstäbe gelten. Wenn Sie nach Frankfurt fahren, sehen Sie die Bankhochhäuser. Jemand sagte mal, in Stein gegossene Minderwertigkeitskomplexe, immer eine Bank höher als die andere. Die Commerzbank hat, glaube ich, den Vogel bisher noch abgeschossen an der Höhe. Früher waren es mal die Kirchtürme, die so die höchsten Gebäude darstellten. Das sind jetzt so kleine Streichhölzer dagegen. Geld regiert die Welt. Existenzaufbau nach dem Krieg. Wir wissen, im Jahr 1948 gab es eine Währungsreform. Da fing jeder mal mit 60 Mark pro Kopf an. Ich erinnere mich noch, wie mein Vater dann kam mit diesen kleinen Geldscheinen, auch 10-Pfennig-Scheinen, 20-Pfennig-Scheinen. Münzen gab es noch nicht, die waren zu teuer wahrscheinlich. Ja, und dann konnte man wieder anfangen aufzubauen, Existenz zu gründen. Inzwischen sind wir eine Generation weiter, jetzt sind wir bei der Generation der Erben, die also das Aufgebaute in Empfang nehmen können. Ja, die Bibel sagt, wenn der Reichtum wächst, hängt euer Herz nicht daran. Psalm 62, Vers 11. Und sie sagt dem Volk Israel, wenn ihr in das Land kommt und euch dort satt esst und Häuser baut, dann vergesst Gott nicht. Interessant, in dem Maß, wie in unserem Land der Reichtum zunahm, nahm auch die Gottlosigkeit zu und natürlich auch die Wohlstandskriminalität. Es nahm nicht etwa die Dankbarkeit gegenüber Gott zu, sondern die Gottlosigkeit. Reichtum ist wie Lebenselixier, wie eine Burg, die das Leben schützt und ihm Geborgenheit verleiht. So denken wir ein bisschen. Ja, außerdem verleiht Reichtum natürlich Ansehen, hast du was, bist du was. Und es ist interessant, worüber Sie nachdenken könnten, auch ich, wenn Sie Anschaffungen machen, sind das dann immer Dinge, die nur notwendig sind? Oder warum werden Anschaffungen gemacht? Was verändert das im Lebensgefühl? Was sind die Motive dafür? Jetzt kommt natürlich die interessante Frage, wo fängt denn Reichtum an? In Deutschland ist ja die Rede von der sogenannten neuen Armut. Ich weiß die Definition nicht mehr ganz genau, aber ich denke, jeder, der weniger als die Hälfte des Durchschnittsverdienstes als Jahreseinkommen hat, wird als arm bezeichnet. Insofern wird diese Armut natürlich statistisch immer erhalten bleiben, weil es ja zu jedem Jahr immer jemand gibt, der weniger als die Hälfte des Durchschnittsverdienstes hat. Ja, meine Frau und ich hatten gerade unsere Tochter in Tadschikistan besucht, in den Herbstferien. Dort leben 90% der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze und der Durchschnittsverdienst eines Arbeiters liegt zwischen 3 und 7 Euro im Monat. Ich möchte jetzt keinem auf den Fuß treten, aber ich denke, dass wenn jemand unter uns zu Hause einen Hund hat, er wahrscheinlich mehr Geld im Monat für diesen Hund ausgeben wird, als dort ein Familienvater im Monat verdient. Das ist keine Kritik an Hunden, auch nicht an den Ausgaben dafür, nur ein Vergleich. Ja, und jetzt ist die Frage dann, wo sitzt der Reichtum? Bei uns oder dort? Wie sieht es aus? Die Bibel verurteilt Reichtum nicht. Wenn Sie die Bibel mal gelesen haben, im Alten Testament gab es ganz viele reiche Leute. Es fing schon mit dem genannten Abraham an, er war ein ganz reicher Mann. Da war ein Hiob, ehe er dann arm wurde, zwischenzeitlich war er sehr reich, hinterher war er wieder reich. Es gab einen Salomo, der quoll das Gold sozusagen nur aus allen Poren heraus und noch viele andere Leute. Sie werden nicht kritisiert wegen ihres Reichtums, aber die Bibel zeigt zumindest drei Bereiche auf, die mit Reichtum verbunden sind. Das eine ist die soziale Verantwortung, das andere sind die Grenzen des Reichtums und auch die Gefahren. Die soziale Verantwortung bedeutet auch, etwas dem Geringen zukommen zu lassen. Also die Dinge nicht alle nur selber zu verbrauchen, sondern zu überlegen, wo könnten sie sonst noch gebraucht werden. Und in dem Volk Israel ging es darum, die Erstlinge allen Ertrages Gott zu weihen. Ja, Israel war kein Industrieland, das gab es damals noch nicht, ein Agrarland. Und immer wenn ein Baum zum ersten Mal Frucht brachte, sollte man das nicht selber kassieren, sondern sozusagen als Erstlinge Gott zur Verfügung stellen. Ebenso den zehnten Teil seines Einkommens hergeben, der dann unter anderem dazu diente, die sogenannten Leviten zu bezahlen. Israel hatte 12 Stämme, die hatten alle Grundbesitz, nur ein Stamm hatte weitgehend keinen, das waren die Leviten. Die hatten ihre Einnahmen aus diesem Zehnten, den sie von dem Volk bekamen. Das waren die, sagen wir, die geistlichen Mitarbeiter am Tempel. Die wurden so finanziert. Ja, dann gab es ein Entschuldungsprogramm, das wäre ideal, wenn wir sowas hätten. Und zwar immer im siebten Jahr gab es ein Erlassjahr. Das heißt, alle Schulden, egal wie hoch sie waren, wurden im siebten Jahr erlassen, im ganzen Volk, alle. Wenn es sowas unter uns gäbe, würden wahrscheinlich heute viele innerlich aufatmen und endlich frei sein von einem Druck. Außerdem sollten die Leute keine Schuldzinsen nehmen innerhalb ihrer Volksgenossen, nur von Ausländern. Gut, das ist bei uns ein bisschen anders. Das war also die soziale Verantwortung des Reichtums. Dann die Grenzen des Reichtums, da wird gesagt, loskaufen kann sich keiner, gemeint vom Tod. Ist ja interessant, wenn man Reichtum hat, ob ich jetzt dann mit einem Teakholzsarg beerdigt werde oder mit einem Fichtensarg, ob ein billiges Modell, was nur für die Verbrennung geeignet ist oder wirklich ein elegantes, ist ja eigentlich kein riesiger Unterschied. Loskaufen kann sich keiner. Es gab ein interessantes Wort von Elisabeth der Ersten. Das war eine Königin in England, eine reiche Dame, die sagte, ich gebe all meinen Besitz für einen Augenblick Leben. Vor ihrem Tod sagte sie das. Ich gebe all meinen Besitz für einen Augenblick Leben. Da hat sie allerdings zwei Dinge miteinander verbunden, die nichts miteinander zu tun haben. Der Besitz sagt nichts über die Länge der Zeit aus, die man hat im Leben. Und deshalb ist ihr Wunsch mit Sicherheit nicht erfüllt worden. Ja, die Bibel weist also auf die Grenze hin. Der Tod ist eine Grenze. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagen wir. Und außerdem kann man natürlich Liebe nicht kaufen, den Lebenssinn kann man nicht kaufen, Freude kann man nicht kaufen, Spaß kann man schon kaufen, aber Freude nicht. Also eigentlich die wichtigen Dinge kann man mit Geld nicht erreichen. Ja, das waren die Grenzen des Reichtums. Spätestens im Tod nimmt keiner etwas mit. Die Gefahr des Reichtums ist die Gefahr, sich Götzen zu machen aus Gold und aus Silber. Sie kennen wahrscheinlich diesen Tanz um das goldene Kalb, das das Volk Israel in der Wüste gemacht hatte, um einen sichtbaren Gott zu haben. Wobei ich interessant fand oder finde, dass hier in Frankfurt vor der Börse ja auch so ein Vieh steht. Allerdings nicht aus Gold, ein Stier und ein Bär. Also auch Tiere, obwohl da noch keiner herumgetanzt ist, ich sah ihn zumindest nicht. Aber könnte man fragen, was bedeuten die dort? Weiß ich nicht, vielleicht weiß jemand mehr darüber. Ja, es gibt ein Märchen, viele Märchen handeln von Geld. Ein Märchen, wo ein König sich wünschen darf, was er möchte. Und er wünscht sich, dass alles, was er anfasst, Gold wird. Das bedeutet, dass er dann verhungert. Denn wenn seine Nahrungsmittel Gold werden, wenn seine Frau, wenn er sie umarmt, Gold wird, dann ist alles tot im Leben. Und ist sicher, klar, eine erfundene Geschichte, aber natürlich zeigt es auf, dort, wo ich geldgierig bin, kann es mein Leben töten. Bodo Schwing, ein Mann, der Bethel gegründet hat, sagte, Geld macht alles hart. Ja, auch im Alten Testament wurde schon gewarnt vor Wirtschaftsbetrügerei mit falschen Zahlen und Gewichten, auch vor einem überfließenden Luxus. Ja, wir können uns ja heute vieles erlauben, wenn ich an die Straße denke, in der wir wohnen. Da haben unsere Kinder früher noch auf der Straße gespielt. Heute ist sie zugeparkt, rechts und links, mit lauter Autos. Da wäre gar kein Platz mehr. Jeder von uns hat ein Auto, viele zwei, manche drei. Jeder fährt nicht nur einmal in Urlaub, viele zwei, manche drei, manche viermal im Jahr. Ist keine Kritik, nur einfach eine Zunahme an Wohlstand. Aber im Alten Testament gab es auch schon Luxus. Wenn Sie mal den Propheten Amos lesen, da war eine Wirtschaftsblüte in Nordisrael. Mancher von uns hat ja leider oder jeder von uns irgendwann mit dem Tod zu tun. Und oft ist es so, ehe jemand stirbt, hat er noch eine sogenannte Phase der Euphorie. Das heißt, wo es ihm plötzlich und unerwartet gut geht. Und man denkt, jetzt hat er es geschafft, ehe es dann leider dann danach gleich zu Ende ist. So war es mit diesem sogenannten Nordreich Israels. Sie hatten eine Wirtschaftsblüte unter einem König Jerobeam II., ehe dann sofort danach das Ende kam und sie alle verschleppt und verstreut wurden. Ich will Ihnen nur mal vorlesen, was es da so gab. Zum Beispiel Elfenbeinbetten. Haben Sie sowas zu Hause? Es gab ein Sommer- und ein Winterhaus, das heißt eine Erst- und eine Zweitwohnung und ähnliche schöne Dinge. Goldpokale, aus denen man trank, also nicht einfach nur so etwas Billiges. Ja, wunderbar und schön, aber gottlos. Und dann heißt es, der Arme hier, der Gerechte, wurde verkauft und verurteilt. Das gab es damals auch schon, eine Missachtung des Armen, eine Geldgier, ein Immobilienschwemme, wo Leute sich die Äcker zusammenkauften und die Grundstücke. Und steht hier auch, hier der Gerechte wurde verurteilt und getötet. Das ist ein Bild für Jesus eigentlich, der für 30 Denare verkauft wurde. Das war damals der Kaufpreis für einen männlichen Sklaven. Also auch für Geld wurde er hingegeben, obwohl wir natürlich wissen, dass es einen tieferen Sinn hatte. Ja, eine Wurzel aller bösen Dinge ist die Geldgier. Gibt es eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie erfunden oder erlebt wurde, wo zwei Männer an einer Schar spielender Kinder vorbeigehen und sie stellen fest, die spielen so richtig ganz herzlich und toll zusammen. Und der eine sagt, weißt du, so sollte das auch bei Erwachsenen sein, so schön im Umgang und so friedlich und harmonisch. Und er sagte, pass mal auf, und nahm eine Handvoll Geld und warf es zwischen die Kinder. Und sofort fingen sie an, sich zu prügeln und zu schlagen, um rauszubekommen, wer denn am meisten Geld bekommt. Geld verändert vieles. Vielleicht kennen Sie diese ironische Formulierung. Wie verstehen Sie sich als Familie? Gut. Ja, dann haben Sie wahrscheinlich noch nicht geerbt. Es ist Ironie, aber leider nicht nur, weil eben Geld doch vieles verändert. Die Bibel sagt, dass reiche Menschen es schwer haben, zu Gott zu finden, weil sie eben ihre Zuversicht auf den Reichtum setzen statt auf Gott. Und sie vergleichen das sogar mit dem Weg eines Kamels durch ein Nadelöhr. Das heißt menschlich unmöglich, aber bei Gott sind Dinge möglich. Ja, hier bei Jakobus ist ein Hinweis auf die Vergänglichkeit des Reichtums. Kleider können von Motten zerfressen werden, wobei Reichtum damals auch in Kleidern angelegt wurde, Fest- und Feierkleider. Noch einmal zu Tadschikistan, wo wir waren. Da waren wir zu einer Nachfeier, einer Hochzeit eingeladen. Das heißt, 40 Tage, nachdem eine Braut verheiratet wurde, können dann Eltern ein Fest feiern, um die Verwandtschaft wieder einzuladen, also die Eltern der Braut, damit sie dann wieder in ihr Elternhaus zurückkommen darf als Besucherin. Vorher darf sie das nicht. Und da waren wir eingeladen. Meine Frau feierte dann mit den Frauen, ich feierte mit den Herren, beide in getrennten Räumen. Und diese Braut hat dann ihre Kleider vorgeführt, die sie zur Hochzeit bekam. Ich meine, es waren 27 Kleider. Ich weiß nicht, wie viele sie haben, vermutlich ein paar weniger. Und da war eins schöner als das andere, lauter so wie eine Prinzessin sah sie aus. Sie hat auch schöne Fotos davon gemacht. Das heißt, damals haben die Leute auch ihren Reichtum in Kleidern angelegt, wobei diese Familie aber keineswegs reich war. Ja, wie sie das jetzt alles erwerben konnten, eine andere Frage, vielleicht weil unsere Tochter dort Miete bezahlt, wie auch immer, und das in Dollar geschieht. Ja, Reichtum in Kleidern kann von Motten zerfressen werden. Gold und Silber können verrosten, wir wissen, dass das nicht geht, aber damals war Gold und Silber nicht so chemisch rein, insofern waren da noch so untergemengte Metalle oder andere Dinge, die oxidieren konnten, sodass das dann auch seine Schönheit verlieren konnte. Ja, und wenn jemand nur auf seinen Reichtum baut, war ja diese Geschichte, wo dann einer am Ende feststellt, dass er in der Ewigkeit arm ist. Und das wäre natürlich schon eine schlimme Feststellung. Ja, die Bibel ermutigt, Schätze bei Gott zu sammeln. Das heißt, ihm etwas zur Verfügung zu stellen. Und das würde einem hundertfältig vergolten. Jetzt kommen die schnellen Rechner. Was bedeutet hundertfältig? Das sind 10.000% Zinsen, wenn man das nur ausrechnet, 100 Mal. Heute kriegen sie ja nicht mehr viel für ihr Geld. 100% Vergeltung, in der Bibel steht Lukas 6, 38, gebet, so wird euch gegeben werden. wird euch ein volles, gerütteltes, geschütteltes, überfließendes Maß in den Schoß gegeben. Das heißt, wenn jemand gibt, empfängt er mehr zurück als das, was er hingegeben hat. Das ist die sogenannte Segensbank Gottes. Jetzt war ja gerade diese Flutkatastrophe in Deutschland. Viele Leute haben spontan geholfen, das ist sehr schön. Aber ich denke, es geht nicht nur um spontanes Geben, sondern auch um geplantes Geben, was regelmäßig ist. Und da steht in Matthäus 6, Vers 3 mal, die linke Hand sollte nicht wissen, was die rechte tut. Also ich müsste nicht unbedingt herausposaunen, wisst ihr, das habe ich gerade gegeben und das auch noch, dann noch mit Pressefotograf, der das auch noch ablichtet. Ich denke, eine Firma kann sowas machen, aber eine Privatperson, wenn es geht, vielleicht nicht unbedingt. Es sei denn, Gott hätte da grünes Licht gegeben, um Werbung zu machen für etwas. Ja, regelmäßig geben, was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich überlege, was möchte ich Gott zur Verfügung stellen und das zum Beispiel am Monatsanfang zur Seite lege, auch wenn ich noch nicht weiß, wofür ich es weitergeben werde. Im Neuen Testament gibt es diesen Aufforderung, den Zehnten zu geben, nicht als Aufforderung, obwohl manche oder viele Christen unter uns inzwischen das für sich übernommen haben und sich irgendwann mal vielleicht langsam da herangearbeitet haben, dass sie sagten, jetzt gebe ich erstmal 1% von meinem Gehalt und vielleicht schaffe ich es irgendwann mal auf 2% und dann sind sie irgendwann mal bei 10% angekommen. Damit können sie christliche Arbeit unterstützen, sozusagen die Leviten heute, das heißt christliche Mitarbeiter, die vielleicht in Asien Jesus verkündigen oder in Südamerika oder Afrika. Ich finde gut, wenn Christen mit ihrem Geld nicht nur soziale Projekte unterstützen, das machen nämlich alle anderen auch, sondern auch bewusst christliche Dinge, zum Beispiel christliche Prediger bezahlen, das machen nämlich andere Leute nicht. Und es wäre doch schön, wenn Sie heute Morgen hier sitzen in Obertshausen und wissen, da ist aber jemand in Südamerika, der predigt heute Morgen Leuten das Evangelium und ich finanziere ihn mit. Oder da ist jemand in Afrika. Das heißt, Sie haben ein Sprachrohr, obwohl Sie vielleicht in diesem Land noch nie gewesen sind. In all diesen Bereichen, die ich gerade nannte, Afrika, Asien, Südamerika, haben wir Missionare unterstützt und tun es weiter. Einfach nur ein Punkt, Menschen zu befähigen, Gott zu dienen, auch durch Gaben. Geben ist seliger als nehmen, sagt die Apostelgeschichte. Und der Paulus rät Dieben, sie sollten anfangen zu arbeiten, damit sie dann auch selber etwas weitergeben können. Und ich denke, jemand, der etwas weitergibt, der wird auch nicht mehr stehlen, weil er gelernt hat, loszulassen. Ja, interessante Frage für Sie und mich. Ab welcher Höhe des Verdienstes kann man denn etwas spenden? Gute Frage. Ich denke an einen bekannten Prediger, Johannes Busch. Manche kennen ihn noch von Büchern her oder kannten ihn persönlich. Er war früher mal Vikar in Frankfurt. Und als Vikar verdiente man damals wenig, heute immer noch. Und er schrieb seiner Mutter, weißt du, ich komme mit meinem Geld nicht zurecht, es ist einfach zu wenig. Und da schrieb sie ihm zurück, weißt du, du musst von deinem Geld mehr weggeben, dann wirst du mit dem Rest besser zurechtkommen. Und er hat das tatsächlich ausprobiert, von dem wenigen hat er also noch angefangen, mehr wegzugeben und schrieb ihr dann nach einiger Zeit, du hast recht, ich komme jetzt gut zurecht. Das war der Segen des Gebens. Obwohl es rechnerisch ja eigentlich Unsinn ist, durch mehr weggeben besser zurechtkommen zu wollen. Ich denke an jemand anders, mit dem ich sprach, der wirtschaftlich sehr intensiv arbeitete, einen Betrieb leitete. Der sagte, wenn wir erstmal die tollen Geschäfte machen, dann kann ich ja Gott Summen zur Verfügung stellen, an die kommen andere Leute gar nicht heran, damit kann ich tolle Projekte finanzieren. Das heißt, er hat sein Geben in die Zukunft verlagert. Seine Firma lief nie gut, inzwischen hat sie mehr oder minder ihr Erscheinen unter seiner Führung eingestellt. Die Frage ist, was heute geschieht, nicht was morgen geschieht. Das, was heute geschieht, zählt. Ja, die Frage ist, wenn man Gott etwas verspricht, soll man es halten oder kann man es revidieren? Da gibt es so eine nette Erzählung, wo eine Dame über eine klapprige Brücke musste auf eine andere Seite des Flusses. Die war lebensgefährlich, diese Brücke, morsch und sehr baufällig. Deshalb hat sie überlegt, was mache ich, und versprach Gott eine ziemliche Geldsumme, wenn sie da heil rüberkommt. Sie lief rüber und war schon fast drüben, die Brücke wackelte nicht und es lief alles prima. Und da sagte sie, ich war doch blöd, Gott so viel Geld zu versprechen, nur damit ich hier über diese Brücke gehen kann. Im selben Moment fing die Brücke an zu wackeln und sie drohte abzustürzen. Und da rief sie dann nach oben, nimm es nicht so ernst, ich habe nur einen Scherz gemacht. Ja, ich nehme an, die Geschichte ist erfunden, aber man merkt, in welche Richtung sie liegt. Man sollte also, wenn es versprochen ist, wenn es geht, das auch halten. Ich denke an eine Frau, die ich kenne, die Gott eine Summe Geld versprach und es dann nicht gehalten hat und feststellte, dass dann Haushaltsgeräte im Wert dieser Summe kaputt gingen. Bis sie sie repariert oder ersetzt hatte, war genau diese Summe verschwunden, die sie Gott versprochen hatte. Auch wenn sie sie jetzt nicht gespendet hat, sondern sie einfach nur verbraucht wurde. Gott hat sich sozusagen das Versprochene genommen. Ja, geben bedeutet loslassen. Und loslassen ist immer schwierig, ist aber auch ein Stück innerer Befreiung. Es gibt Leute unter uns, wir hatten ja gerade zwei Kindermitarbeiter verabschiedet, die kennen wahrscheinlich diese Geschichte, wie man Affen fängt. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, aber sie leuchtet mir ein. Man nimmt eine Tonne, füllt sie mit Sand, schneidet oben in den Deckel ein Loch, das gerade so groß ist, dass die Pfote eines Affen durchpasst, und streut dann oben in diese mit Sand gefüllte Tonne leckere Erdnüsse hinein und stellt sie dort auf, wo auch Affen hinkommen. Der Affe riecht die Erdnüsse, greift hinein, schnappt sich Erdnüsse, und da die Hand jetzt Erdnüsse hat, ist sie zu groß und kommt durch das Loch nicht mehr raus. Jetzt muss man dann nur noch hingehen und ihn sozusagen gefangen nehmen. Er ist also ein Opfer davon, dass er nicht loslassen kann. Und das ist sicher auch eine interessante Frage unter uns, wer ein Opfer davon ist, dass er nicht loslassen kann. Das kann Arbeit bedeuten, kann Geld bedeuten, kann Beziehung bedeuten und vieles andere. Loslassen ist ein Stück Befreiung. Die Bibel kennt den Begriff Haushalterschaft. Das heißt, ein Haushalter ist jemand, der anvertrautes Gut verwaltet. Man sagt, eigentlich sind wir alle nur Haushalte. Was wir besitzen, hat uns jemand zur Verfügung gestellt. Er ist sozusagen der Eigentümer, wir sind nur die Besitzer, die es verwalten. Und deshalb auch mit ihm einmal darüber reden, wie wir das tun können. Ja, Jesus sagte mal, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das heißt, setzt Geld ein, um Menschen zu gewinnen für positive Ziele. Hoffentlich nicht nur als Schmiergeld, da kann man sie natürlich schon gewinnen. Aber das ist eine andere Schiene. Geld einsetzen, um Menschen zu gewinnen. Jemand sagte, Geld ist ein schlechter Meister, aber ein guter Diener. Geld ist ein schlechter Meister, aber ein guter Diener. Das heißt, wenn Geld in Ihrem Leben oder in meinem der Meister ist, wird es Sie knechten. Wenn es zum Dienst eingesetzt wird, ist es sicher sehr gut. Jemand sprach davon, wenn ein Mensch sich zu Christus bekehrt, ein Ausdruck dafür, dass er zum Glauben kommt und sein Leben verändert, dann braucht er oft nur eine zweite Bekehrung, dass sich irgendwann sein Portemonnaie noch bekehrt. Das heißt, auch für Gott offen wird, nachdem das Leben schon offen ist. Meine Frau las gerade ein nettes Buch über einen Prediger, der im wilden Turkestan gearbeitet hat. Und dort war eine öffentliche Taufe, wo also dann Erwachsene antraten zur Taufe. Das war noch so eine Taufe, soweit ich weiß, mit ganzem Untertauchen. Und Esi, die standen schon dort und da rannte ein Mann schnell nochmal weg, kam gleich wieder zurück. Keiner wusste, warum er weggelaufen war. Er war ein kleiner Unternehmer gewesen. Und nachdem er jetzt sein Leben Jesus anvertraut hat, fing er an, sich im sozialen Bereich zu engagieren, viel für arme Leute zu tun, zu überlegen, wo kann ich denen helfen. Und die Leute waren erstaunt und begeistert, weil sie das von ihm überhaupt nicht kannten. Und da fragte ihn einer, sag mal, vor der Taufe, was hast du da gemacht? Du bist da nochmal weggerannt. Sagte, ja, ich habe meinen Geldbeutel geholt und ihn eingesteckt und sagte, der muss unbedingt mitgetauft werden, sonst funktioniert das bei mir nicht im Leben. Und dass das dann eine positive Auswirkung hat, haben die Leute gespürt. Ja, Geld regiert die Welt. Die Frage, wer regiert Ihre und meine Welt? Was machen wir mit dem, was uns anvertraut ist? Nicht, um damit Gott zu imponieren, sondern ja, letztlich zu danken. Wir danken dir, lieber Vater, für das Viele, was du jedem anvertraut hast unter uns. Einmal an materiellen Dingen, aber auch an ideellen, auch an Begabungen, auch an Zeit im Leben, auch an Lebensräumen, die du zur Verfügung stellst. Ja, darüber loben wir dich, beten, dass wir das Bestmögliche daraus machen und dass wir in diesem Bereich offen sind für dich. Amen.